Verstehen Sie eigentlich diese Aufregung rund um die Diskussion zur Netzneutralität in Deutschland? Für wie schädlich halten Sie eigentlich diese neuen Tarife, die die Telekom jetzt vorhat?
Ich glaube, man muss da zwei Dinge auseinanderhalten. Einerseits geht es um die Frage, ob die Telekom das Volumen, das einem Nutzer jeden Monat zur Verfügung steht, beschränken können soll. Das halte ich persönlich für relativ unproblematisch. Andererseits geht es um die Frage, ob die Dienste, die Telekom selbst erbringt, eben auf dieses Volumen angerechnet werden sollen oder nicht. Heute ist es offenbar so, dass sie gewisse Dienste, also einerseits das TV-Angebot, andererseits auch, ich sage jetzt mal, affiliierte Angebote wie Spotify, die sie ihren Kunden zur Verfügung stellt, eben dann nicht anrechnet auf das Volumen. Und da haben wir eine Diskriminierung von Konkurrenten, die ihre Dienste übers Internet anbieten, und das ist problematisch.
Wie kann man denn diese Diskriminierung stoppen? Ist dazu eine staatliche Aufgabe nötig, also eine Gesetzesänderung, eine Festschreibung der Netzneutralität, oder kann es auch die Privatwirtschaft alleine richten?
Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Es gibt Positionen einerseits, die sagen, dass grundsätzlich das Kartellrecht ausreicht in solchen Fällen, dass sich eben die Unternehmen, die betroffen sind, wehren könnten vor dem Richter, heute schon. Grundsätzlich ist es wohl so, dass das Kartellrecht diese Möglichkeiten gibt. Die Schwierigkeit, die sie haben, ist aber die, dass eben diese Unternehmen, die da als Konkurrenten der Telekom auftreten, häufig sehr klein sind. Das sind häufig Startups, und die haben nie und nimmer die Mittel, um einen solchen Kartellrechtsprozess durchzustehen. Von daher bin ich eigentlich der Meinung, dass, wenn sich diese Praktiken, ich sage jetzt mal, durchsetzen sollten oder zu durchsetzen drohen, sollte man vermutlich da die Sache mal sich genauer anschauen. Das tut jetzt offenbar auch die Bundesnetzagentur auch schon. Das habe ich gelesen, dass sie sich mit der Sache auseinandersetzt, genauer.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sagen Sie, dass nicht jeder Eingriff in die Netzneutralität automatisch auch schädlich sein muss. Wonach differenzieren Sie da? Also ein Dienst rauszuwerfen, sagen Sie, beziehungsweise einen Dienst natürlich nicht zuzulassen, ist natürlich gar nicht in Ordnung, aber zu Hochzeiten, zu Peakzeiten des Netzes den Traffic verlangsamen, ist okay. Also wonach differenzieren Sie da?
Also ich würde jetzt meinen, diese beiden Beispiele, die Sie gebracht haben, die sind beide problematisch grundsätzlich. Aber es gibt Fälle, da brauchen Sie eine Ungleichbehandlung, um überhaupt gewisse Dienste zum Laufen zu bekommen. Also gerade im Bereich TV, und zwar jetzt nicht, was die Volumenobergrenze angeht, sondern was die Priorisierung angeht. Wenn Sie sich vorstellen, die Leitung, die ein Kunde zur Verfügung hat, die ist relativ dünn. Es läuft über ein Kupferdraht, DSL-Verbindung. Da wird ein TV-Signal übertragen, womöglich ein HD-Signal, das sehr qualitätssensitiv ist. Wenn der Kunde da daneben sich noch irgendwo im Internet bewegt, irgendwelche Downloads macht, dann riskiert man, dass diese Leitung überlastet wird und dass dann das TV-Signal zu stocken anfangen würde. Und deshalb ist da eine Priorisierung nötig, um überhaupt diese Dienstleistung erbringen zu können. Und da habe ich eigentlich selber kein Problem damit, vor allem auch, weil diese neue Technologie, diese Priorisierungstechnologie jetzt in dem Zusammenhang ja für einen technischen Fortschritt sorgt. Also Internetfernsehen bzw. IPTV, das, was die Deutsche Telekom anbietet, unter anderem, das ist nur möglich mit dieser Priorisierung, und das ist ein technischer Fortschritt. Auf der anderen Seite, wenn Sie anfangen, gewisse Dienste zu blockieren oder zu verlangsamen, oder jetzt auch in diesem neuen Fall, wenn Sie anfangen, die zu diskriminieren, zum Beispiel eben, indem Sie die Daten auf das Gesamtvolumen oder das Inklusivvolumen anrechnen und Ihre eigenen Dienste da eben nicht drauf anrechnen, da wird es schwieriger. Und zwar muss man es vielleicht in einen größeren Zusammenhang stellen, nämlich die Frage, warum das Internet heute eine so intensive Innovation eigentlich hervorgebracht hat. Und aus meiner Sicht ist einer der wesentlichen Gründe der, dass die Marktschranken niedrig sind. Das heißt, auf Deutsch, wenn man so will, heißt das, dass es für Unternehmen sehr einfach ist, heute eine Dienstleistung auf den Markt zu bringen. Sie müssen im Prinzip einfach einen Server anstecken am Internet. Sie können sich sogar Serverplatz mieten. Sie müssen ein bisschen programmieren können. Und dann haben Sie ein Produkt, das Sie auf dem Netz anbieten können. Und wenn Sie eine gute Idee hatten, dann gibt es auch Chancen, dass Sie mit diesem Produkt wirklich durchdringen auf dem Markt. Und weil das eben so einfach ist, gibt es sehr viele Unternehmen, die das auch tun. Es gibt es da draußen, man könnte es vielleicht so formulieren, dass es Tausende von Unternehmen gibt, die eben im Moment daran sind, auszuprobieren, was man mit diesem Internet alles anstellen kann. Und weil es eben so viele Unternehmen gibt, die das versuchen, weil es so viele Innovatoren gibt, gibt es eben auch so viel Fortschritt im Netz. Und wenn jetzt ein Unternehmen wie die Deutsche Telekom hingeht und ein einzelnes Unternehmen privilegiert oder vielleicht sogar ein eigenes Angebot privilegiert, erhöht das die Marktschranken für diese Konkurrenten. Es wird schwieriger, mit neuen Produkten auf den Markt zu kommen. Es wird automatisch weniger von diesen neuen Produkten geben und damit wird auch der Fortschritt gebremst. Und da ist das Problem.
Sie sagen, die Einschränkung von Netzneutralität würde auch Innovationsfreiheit einschränken. Und Sie sagen ja auch, dass nicht nur Provider, sondern Nutzer vor allen Dingen entscheiden sollten, welche Dienste sich durchsetzen. Ist denn für diese Forderung, sage ich jetzt mal, überhaupt eine neue gesetzliche Regelung nötig?
Wenn wir die Lage in Deutschland anschauen, ist diese Regelung eigentlich nicht nötig. Sie haben sie nämlich schon. Es gab im Rahmen der Umsetzung des Telekom-Pakets der Europäischen Union, wo man ja bereits Richtlinienrecht erlassen hat zur Netzneutralität, gab es auch zwei neue Artikel im deutschen Telekommunikationsgesetz, nämlich einen Artikel über Transparenzpflichten, einen Artikel, mit dem man dem Regulator, also der Bundesnetzagentur, die Kompetenz gegeben hat, eben einzugreifen in Fällen von Netzneutralitätsverpflichtungen, Verletzungen. Und zwar hat man das so formuliert, dass wenn die Dienstequalität irgendwie beeinträchtigt würde, dass man dann eingreifen könnte. Und ich würde es so verstehen eigentlich, dass man jetzt auch in diesen Fällen die Sache genau anschauen kann und die Bundesnetzagentur eben die Möglichkeit hat, jetzt schon einzugreifen. Also sie brauchen eigentlich kein neues Gesetz, sondern sie sollten einfach jetzt handeln.
Viele Netzaktivisten fordern ja nun auch schon länger, dass alle Datenpakete, prinzipiell immer gleich behandelt werden sollen und dass natürlich auch nicht in die Datenpakete reingeschaut werden sollte, wie mit Technologien wie die Packet Inspection. Was halten Sie von dieser Forderung?
Es gibt da zwei Aspekte. Einerseits ist wieder der ökonomische Grund, warum man das tut. In der Regel wird man die Packet Inspection einsetzen. Also entweder eben um Konkurrenten zu behindern, wie wir es vielleicht schon gesehen haben, vielleicht in den Debatten mit dem Beispiel von WhatsApp, wo ein Mobilfunkprovider einfach WhatsApp gesperrt hat, also diesen Instant Messaging Dienst, diesen Kurznachrichtendienst. Wo brauchen Sie so etwas wie Deep Packet Inspection? Also man schaut in diese Pakete rein. Auf der anderen Seite ist dann die Frage, ob man zum Beispiel sogenanntes Traffic Management auch vornehmen will, also das war das Beispiel, was Sie vorhin gebracht haben, dass ein Provider in Zeiten der Überlastung des Netzes gewisse Dienste gezielt verlangsamt. Da muss er auch die einzelnen Pakete identifizieren von diesen Diensten, muss er reinschauen, was ist es für ein Paket, ist es vielleicht ein E-Mail? Und da sagt man, dass das E-Mail vielleicht nicht so schnell übertragen werden muss wie ein Videopaket, weil beim E-Mail schadet es nicht, wenn es ein paar Sekunden später ankommt. Und entsprechend gibt es Leute, die sagen, dass eine solche Verlangsamung in diesen Fällen oder eben eine Ungleichbehandlung eben zulässig sein soll. Ich selber bin da eher kritisch, weil sie einfach immer in diesen Situationen eben einen Anreiz haben, für den Provider eigene Produkte zu bevorzugen und weil es grundsätzlich auch Möglichkeiten gibt, das, ich sag's mal, Application Unaware zu tun, also nicht anwendungsspezifisch zu differenzieren, sondern nutzerspezifisch. Das heißt, sie können konkret einen Nutzer, der in einer Funkzelle zum Beispiel, Mobilfunkzelle sitzt, können Sie, wenn er sehr viele Daten braucht, können Sie den für eine gewisse Zeit ein bisschen verlangsamen. Das ist nicht eine Sache dann von Monaten, dass er, wenn er in einem Monat irgendwie sehr viel gebraucht hat, sondern es ist vielleicht eine Sache von Minuten. Wenn er in ein, zwei Minuten sehr viele Daten runtergeladen hat, kann man ihn kurz bremsen und dann haben die anderen wieder mehr Luft in dieser Funkzelle. Das wäre so ein Beispiel, wie man mit dem umgehen kann, ohne eben die Packet Inspection vornehmen zu müssen. Das zweite, vielleicht noch kurz das zweite Argument, das kommt immer wieder, dass Deep Packet Inspection eine Datenschutzverletzung sei. Also wenn eben die Provider ihre Geräte so programmieren, in den Datenstrom reinzuschauen, dass die Kunden dann quasi da exponiert seien, dass man die Daten der Kunden identifizieren würde. Das sehe ich persönlich jetzt eher weniger problematisch. Wenn Sie mal den Entscheid gefällt haben, dass Deep Packet oder dass, ich sage jetzt mal, Traffic Management, wie wir es beschrieben haben, dass das zulässig sein soll, grundsätzlich. Und wie gesagt, es gibt Leute, die sehen das so. Dann ist Deep Packet Inspection ein notwendiges Instrument, um das zu tun. Und damit ist es eigentlich datenschutzrechtlich auch unproblematisch, weil Datenschutzrecht ja immer eine Interessenabwägung mit sich bringt. Und wenn Sie einen technischen Grund haben, da reinzuschauen, dann können sie das in der Regel auch tun. Natürlich, man muss es auch wieder anschauen, wie das genau aussieht. Deep Packet Inspection ist ein technischer Vorgang, der auf einem Netzwerkelement, auf einem Router passiert. Die Daten werden nicht irgendwie gespeichert, die werden nicht irgendwie aufgezeichnet, weitergeleitet, nichts, sondern wird nur kurz reingeschaut, was ist das für ein Paket, und je nachdem wird die Priorisierung vorgenommen. Also das ist nicht so problematisch aus datenschutzrechtlicher Sicht.
Also selbst wenn die Priorisierung datenschutzrechtlich nicht problematisch wäre, sehen Sie nicht die Gefahr, dass durch eine Priorisierung ein Zwei-Klassen-Internet entsteht? Also eins, ja, so ein Standard-Internet, was so mehr oder weniger schnell ist, und ein, ja, Premium-Internet, wo auch bestimmte Dienste problemlos laufen?
Die Gefahr besteht tatsächlich. Also mindestens gibt es auch Leute, die sagen das. Es ist ein bisschen schwer vorauszusagen. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man dem entgegenwirken kann, indem man eben den Providern sagt, hör mal, wenn du eine priorisierte Linie anbietest, dann musst du in Zeiten der, wie soll ich sagen, Nicht-Überlastung, also wenn das Netz ganz normal läuft ohne Überlastung, musst du den nicht priorisierten Diensten genau die gleiche Qualität anbieten wie den priorisierten Diensten. Und damit besteht die Gefahr nicht, dass man eben diesen nicht priorisierten Teil dann im Laufe der Zeit so ein bisschen zum Feldweg verkommen lässt, um eben diese Diensteanbieter dann zu zwingen, quasi für den priorisierten Weg zu zahlen. Und ich sehe es so, dass wir, also mindestens im Westnetzbereich, ja durchaus immer eine Verbesserung der Bandbreiten haben, sodass irgendwann mal, sagen wir vielleicht auch Fernsehen, über dieses Netz läuft, also spätestens wenn Sie einen Glasfaseranschluss haben, läuft Fernsehen so gut übers Netz, dass Sie es eigentlich nicht mehr priorisieren müssen. Und in dem Moment ist auch niemand mehr bereit, dafür etwas zu bezahlen, und in dem Moment wird das mit dieser Zweiklassengesellschaft im Internet wieder Geschichte sein. Es kann sein, dass das eine Zeit lang so sein wird, aber gleichzeitig bin ich der Auffassung, dass das eben nicht so schädlich ist, weil wir gleichzeitig eben mit dieser Priorisierung auch Dienste, wie ich vorhin gesagt habe, erst möglich machen, die ohne Priorisierung gar nicht funktionieren würden.
Also solange wir noch auf kupferbasierte DSL-Technologie haben, werden wir diese Debatte weiterführen müssen. Und Sie sagen, sobald Glasfaser bis ins Haus liegt, ist das ganze Problem gar nicht mehr existent?
Ja, also es wird niemand mehr bereit sein, etwas dafür zu zahlen für Priorisierung, und entsprechend wird sich das Problem eigentlich auch lösen, denke ich. Im Mobilfunkbereich ist die Sache vielleicht ein bisschen anders, weil Sie da halt naturgemäß beschränkte Ressourcen haben. Sie haben ein sogenanntes Shared Medium, also die Funkzelle, in der ich eingebucht bin mit dem Handy, die muss ich teilen mit allen anderen Leuten, die eingebucht sind. Da löst sich das Problem vielleicht insofern im Laufe der Zeit auch, oder mindestens zum Teil, als die Technologie ja Fortschritte macht. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier in Zürich neuestens LTE, da habe ich deutlich mehr Geschwindigkeit drauf, und ich habe den Eindruck, dass diese Stausituation, wie wir sie früher auf dem 3G-Netz hatten, zum Beispiel am Hauptbahnhof in Zürich oder auch an belebten Plätzen, dass die nicht mehr so gravierend sind. Also mindestens temporär haben wir das Problem jetzt gelöst. Und ich meine, die nächsten Fortschritte im Bereich Mobilfunk, die warten um die nächste Ecke. Von daher denke ich, wird das im Laufe der Zeit ebenfalls nicht mehr so gravierend sein.